Genau, ich habe die Ehre, aus dem Buch von Richard Hurd euch was zu erzählen. Kapitel 12 und Kapitel 13. Autorität über Ressourcen und ein bisschen verschwommen, gell? Ja. Und Autorität über Zeiten. Halleluja. Genau. Genau. Der Richard Hurd geht in seinem Buch als erstes darauf ein, einfach die zwei, sagen wir mal, extremen Lehren, die es im Leib Christi gibt bezüglich Finanzen. Und das eine ist die Wohlstandslehre, die sagt eben, dass Gott uns bedingungslos mit Finanzen überschütten will. Ich denke, dass das eher wahrscheinlich so in Amerika ist das auf jeden Fall, denke ich, ein Thema. Ich glaube, wir Deutschen, Europäer, dass wir eher auf der anderen Seite so ein bisschen vom Pferd runterfallen. Gehen viele Gemeinden in unseren Breitengraden einfach eher in die Richtung der Armutslehre. Die Armutslehre, die eben sagt, dass Gott sich verherrlichen will durch unsere Armut, durch Leiden. Wenn wir Mangel haben, dass das praktisch Gott zur Ehre ist. Aber klar, wenn man genau in Gottes Wort reinschaut, dann sieht man einfach, dass beide Lehren letztendlich uns an dem nicht helfen, wirklich in dem zu leben, was Gott eigentlich für uns hat. Und es ist immer gut, wenn wir einfach bereit sind, immer wieder auch uns da zu hinterfragen und auch zu sagen, Heiliger Geist, kannst du mir zeigen, einfach wenn ich genau in die eine oder in die andere Richtung einfach extrem abschweife, weil einfach beides am Ziel vorbeigeht. Dadurch, dass mir die Armutslehre einfach ein bisschen vertrauter ist, von da, wo ich herkomme, einfach so ein typisches Beispiel, das wahrscheinlich einige von uns kennen. Du siehst irgendwie eine Schwester mit einem neuen Klamotten und sagst, boah, hey, neues Kleid, voll schön, sieht toll aus. Und sagt, ja, also weißt du, seit drei Jahren habe ich mir kein Kleid mehr gekauft und jetzt bin ich gesegnet worden und dann habe ich im Schlussverkauf für die Hälfte und es war nochmal 50% reduziert, habe ich das erstanden. Genau, und dann kommt irgendwie so eine komische Atmosphäre auf. Genau, das ist der Armutsgeist. Ja, genau. Also von dem her, ich denke, das ist jetzt sowas, eben was mir einfach vertraut vorkommt. Aber wo man einfach sieht, der Armutsgeist, der sagt halt, es ist einfach nicht okay, in dich selber zu investieren. Und du musst immer sparen. Und klar, das hat natürlich alles, Sparen hat seinen Platz. Aber in uns zu investieren hat eben auch seinen Platz. Aber genau, es ist trotzdem nicht so, wie die Wohlstandslehre eben sagt, dass praktisch Gott uns bedingungslos segnen will, sondern die Versprechungen von Gottes Wort sind sehr wohl an Bedingungen geknüpft. Aber Leiden gehört nicht dazu. Gott will nicht, dass wir leiden und Gott will uns kein Leiden auferlegen und das ist einfach gehört nicht in den Plan Gottes für unser Leben. In 5. Mose 28 kann man das einfach gut lesen. Da steht, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes fleißig gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, so wird der Herr dein Gott dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen. Das heißt, Gott will uns erheben, aber es ist an die Bedingung geknüpft, dass wir unserem Gott gehorchen. Auch in Vers 2 wird es nochmal betont, alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Das heißt, dass Gott uns erheben kann, dass Gott uns entsprechend segnen kann mit finanziellen Ressourcen und auch sonst, ist an eine Bedingung geknüpft und das ist, dass wir seinem Wort gehorchen. Und auch da ist einfach gut aufzupassen, weil Gehorsam dürfen wir nicht mit Gesetzlichkeit oder Religion verwechseln. Ich kann mir die Segnungen Gottes nicht verdienen. Und ich muss auch aufpassen, dass ich nicht vor lauter, ich will gehorchen, ich muss das machen. Wenn ich das nicht mache, dann kann Gott mich nicht segnen, dann versorgt er mich nicht. Also da müssen wir einfach aufpassen. Und Diese Woche haben wir mit ein paar Frauen einfach darüber gesprochen, wie wir denken, einfach wie eine Frau Gottes, was die so für Charaktereigenschaften haben muss. Und eine hat gesagt, sie findet genau eine Frau Gottes, dass sie sich durch Treue auszeichnen muss. Und hat dann als Beispiel genommen, zum Beispiel, dass man einfach treu ist und mittwochabends ins Gebet kommt. Und das war für mich irgendwie voll die Offenbarung, weil, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber oft kommt da so wie einfach so ein religiöser Geist oder so eine Gesetzlichkeit rein. Ich muss mittwochabends ins Gebet und egal, also wie soll ich denn sagen? Also klar muss man sich oft überwinden und es ist oft ein Kampf. Und wenn man dann da war, dann war es wieder so genial und denkt, man, warum ist das ja jedes Mal so ein Kampf? Aber oft kommt da fast wie so eine, dann sagt jemand anderes, er geht heute nicht und dann denkst du, ich muss doch kurz ins Gebet gehen. Also wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall gehört es dazu, aber genau, ich fand es so stark und sie hat es dann eben bezeichnet mit Treue, dass das Treue ist, die uns ins Gebet bringt, dass es Treue ist, die uns jeden Sonntag in Gottesdienst bringt, dass es Treue ist, warum wir unseren Zehnten zahlen. Wisst ihr, ich finde, da ist einfach eine andere Motivation dahin. Das ist nicht Gesetzlichkeit, das ist nicht der religiöse Geist, das ist nicht dieses, ich muss, weil sonst will Gott mich nicht segnen, sondern es ist einfach, ich will ihm treu sein. Ich liebe ihn. Ich habe eine Beziehung zu meinem Gott und mein Gott sagt, hey, es ist gut, wenn du dich in der Gemeinde versammelst, es ist gut, wenn du deinen Zehnten gibst und dann mache ich das einfach, weil ich ihm treu sein will. Und das war für mich einfach selber auch nochmal so eine Offenbarung, einfach bezüglich meiner Motivation, warum ich Sachen mache, die ich mache. Genau. Der Richard Hurd sagt eben, Gott will uns auf jeden Fall segnen. Der Hauptgrund dafür ist allerdings nicht unbedingt, dass er unsere persönlichen Bedürfnisse alle erfüllen möchte. Natürlich will er das und ist das ein Nebenprodukt davon. Er will nicht, dass wir im Mangel leben. Aber der eigentliche Grund ist nämlich der, dass Gott uns erheben möchte. Gott möchte uns Autorität geben. Und zu Autorität gehört eben auch Finanzen. Wir kennen alle den Spruch, Geld, warte. Nein. Geld ist Macht. Genau, Geld ist Macht, oder? Ja. genau, also Tatsache ist schon, Geld hat Macht. In unserer Welt regiert Geld unter anderem. Ja? Also mit Geld kannst du unheimlich viel Autorität ausüben. Und das Ding ist halt, dass viele Leute, die Geld haben und durch Geld Autorität ausüben, dass die halt eine ungerechte Autorität ausüben. Und Gott möchte gerechte Verwalter und er will, dass wir Autorität ausüben können und dass wir einfach anhaltend in Autorität wandeln können, anhaltend in erhobenen Positionen wandeln können, gehören einfach finanzielle Ressourcen dazu, die wir verwalten und mit denen wir ein Stück weit Macht ausüben. Also einfach aber eine Macht in einem positiven Sinne, Macht, dass wir eben das Königreich Gottes bauen können. Halleluja. Genau. Weil wir haben auch vorher gehört in dem Bibelvers, Gott will uns über Nationen setzen. Ich meine, weißt du, wenn du kommst über Nationen, also ich meine, weißt du, ich komme nach Afrika, aber ich habe kein Geld, um ein Kinderheim zu bauen. Ich habe kein Geld, um irgendwelche Projekte zu starten, wo die Leute, was sie sich lernen können, wie sie sich selber Geschäfte aufbauen können. Wisst ihr, dann haben wir auch nicht viel zu sagen. Aber wenn wir in Länder kommen und einfach auch Ressourcen haben, die diese Länder vorwärts bringen können, dann werden wir dort auch ganz anders empfangen und auch da wird unser Wort ganz anderes Gewicht haben. Genau, und es geht nie darum, einfach Finanzen eben zu bekommen von Gott, um mein Haus, mein Auto immer größer, immer besser, immer toller. Und das geht's nicht. Ich meine, wenn dann ein größeres Auto dabei rausspringt, sagen wir auch nicht nein, aber ich hätte lieber ein kleineres, aber gut. Halleluja, Jesus hat übernatürliche Autorität über Ressourcen ausgeübt. Der Bischof Richard Hurd geht darauf ein, auf diese Situation, wo Jesus in Markus 11 seine Jünger aussendet und sagt, also pass auf, ich nehme an dem Ortsteil an der Straße, da ist ein Esel angebunden, den bindest los und bringst, und wenn jemand sagt, hey, was machst du da, dann sagst du, der Herr braucht es. Und Richard Hurt sagt, der Esel in dieser Zeit war ungefähr so viel wert wie heutzutage ein Cadillac. Oder auch so einer. Und dann wird einem das Ausmaß der übernatürlichen Autorität Jesu wieder bewusst, weil geh mal, lauf mal an so ein Auto hin und sag zu seinem Besitzer, du, der Herr braucht es, gibst mir mal einen Schlüssel, morgen bin ich wieder da. Genau, da brauchst du auf jeden Fall übernatürliche Autorität, dass Gott entweder schon vorher in das Herz des Besitzers gesprochen hat oder wer weiß, vielleicht standen auch zwei Bodyguard-Engel vor dem Besitzer und haben ihn daran gehindert, den Esel zurückzuhalten, wer weiß. Genau, aber Jesus hat übernatürliche Autorität über Ressourcen ausgeübt. Er hatte nicht selber die Esel, aber als er ihn brauchte, wusste er genau, wie und wer und wo er eben diesen bekommen konnte. Außerdem hat Jesus übernatürliche Autorität ausgeübt, himmlisches Catering für Zehntausende. genau, Speisung der Zehntausend, ich meine, wow, selbst wenn es mehr waren wie 5 Brote und 2 Fische, hey, brutal. Einfach für Tausende von Menschen Ernährung zur damaligen Zeit und unter denen, er war ja da in der Wüste, also oder auf jeden Fall außerhalb der Stadt Essen zu besorgen, da brauchst du übernatürliche Autorität über Ressourcen. Und selbst um seine Steuern zu zahlen, hat Jesus übernatürliche Autorität ausgeübt. Und wenn man sich das einfach mal so bildlich vorstellt, dann merkt man, wie übernatürlich das eigentlich ist, gell? Also der Petrus wirft die Angel in den See. In dem See ist ein Fisch, der eine Goldmünze geschluckt hat, also beziehungsweise nicht verschluckt hat, sondern noch in seinem Mund gelutscht hat. Das war. Und dann, ich weiß, ihr kennt ja diese Spiele, im Kindergarten gibt es so Fische fangen, genau. Und wenn du den Schuh fängst oder die Dose oder so, dann gibt es 0 Punkte. Und dann gibt es Fische drin, die du fängst, die haben dann 100 Punkte oder 200 Punkte. Dann musst du mit deiner Angel ja noch diesen einen Fisch fangen, der da in dem See mit der Goldmünze oder Silbermünze oder was es war, rumschwimmt. Also auf jeden Fall übernatürlich. Genau, auch andere Leute haben in der Bibel übernatürliche Autorität über Ressourcen ausgeübt, zum Beispiel der Nehemia, der ein übernatürliches Sponsoring von seinem König erhalten hat. Das war jetzt kein Christ, keiner, der Gott nachgefolgt ist und gesagt hat, ja klar, auf jeden Fall, Jerusalem muss wieder aufbauen, sondern das war ein Heide, ein ungerechter König. Der Richard Hurt vergleicht das, das wäre wie wenn du das schaffst, dass der Leiter von Nordkorea dir das Geld dafür gibt, um Waisenheime in Afrika aufzubauen. Also es ist einfach, man liest es halt so und denkt, ja klar, der König gibt ihm dann halt, er stellt ihn frei, er sagt, ja klar, geh, weiß es ich, wie viele Jahre das dauert. Er gibt ihm Material mit, Baumaterial, er gibt ihm Ressourcen mit, er gibt ihm Leute mit. Also das war richtig ein übernatürliches Sponsoring, das Nehemia da freigesetzt hat. Ebenso der Elia war der Schlüssel für eine arme Witwe, die genau von Gott eine Ölflatrate bekommen hat, was damals für sie bedeutete, mindestens 3 Jahre einfach versorgt zu sein in einer Zeit der Hungersnot. Und auch hier einfach wieder cool, diese Verbindung zwischen Gehorsam und übernatürlicher Versorgung. Weil Gott hat praktisch schon vorher, bevor der Elia zu der Frau gekommen ist, hat er zu ihr gesagt, hey, ich schicke dir da jemanden und ich möchte, dass du den versorgst. Das kann man lesen in 1. Könige 17, Vers 9. Gott sagt zu Elia, mach dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Also Elia ist da nicht reingegangen, hat gesagt, hey, Gott hat gesagt, gib mir mal dein letztes Brot, sondern Gott hat bereits die Witwe darauf vorbereitet. Und einfach, man sieht letztendlich auch ihren Glauben, ihre Reife im Glauben, dass sie einfach Gott gehört hat, gewusst hat, das ist Gott, gehorcht hat und dem Elia ihr letztes Brot gebacken hat und dadurch diese übernatürliche Versorgung für sich freigesetzt hat. Extrem übernatürlich ist das Volk Israel in der Wüste. Also immer wieder, finde ich, wenn man sich das überlegt, das einfach, hey, wir haben einfach einen übernatürlichen Gott, der übernatürlich handelt, und wir erwarten halt so oft, dass er einfach auf so natürliche Art und Weise uns versorgt oder mit uns umgeht, gell? Und Gott ist aber halt einfach so viel größer. Hier in Israel in der Wüste, 2,5 Millionen Menschen. 40 Jahre sind, ich habe es mal ausgerechnet, 14.600 Tage. Jeden Tag essen und trinken. Die Bibel sagt, Gott hat sein Volk mit himmlischem Brot versorgt und Wasser aus einem Felsen, der mitgewandert ist. Also wirklich extrem übernatürlich. Manchmal muss ich mir, wenn ich mir überlege, oh Mann, was koche ich nächste Woche? Oh, da kriege ich schon, wie soll ich sagen, genau. Und Gott hat die 2,5 Millionen Menschen 40 Jahre versorgt in der Wüste, wo nichts ist. Ja, es gab zwischendurch mal ein paar Wachteln. Genau, die Bibel nennt es auch Engelsbrot. Also ich weiß nicht, vielleicht hat es auch ab und zu mal anders geschmeckt. Who knows? Genau. Fleisch nicht, doch, Wachteln gab es zwischendurch mal, aber war jetzt nicht unbedingt so, genau. Halleluja, Gott hat Israel durch die Wüste geführt, und also eigentlich müsst mir denken, nach 40 Jahren übernatürliche Versorgung müsste einem doch unmissverständlich klar sein, also Gott kann mich versorgen, egal wie die Situation aussieht, Gott ist Gott, Gott ist groß, Gott ist gut. Und trotzdem hat Israel immer wieder gegen Gott rebelliert. Wenn man das so liest, dann denkt man, nein, wie können die bloß? Aber wie oft sind wir selber so eigentlich, gell? Hast gerade so die letzte Versorgung Gottes hinter dir und dann stehst du vor dem nächsten Problem und dann denkst du, wie soll ich das wieder zahlen? Wie soll das wieder gehen? Und genau, und Gott sagt, habe ich dich nicht das letzte Mal auch versorgt? Also krieg das auch nochmal hin und nochmal und nochmal. Und genau, Gott ist einfach so gut, egal wie Israel rebelliert hat. Im Psalm 78 können wir lesen, Gott hat sie immer wieder versorgt und hat ihnen Speise gegeben bis zur Sättigung. Gott hat dann nicht gesagt, okay, jetzt lass ich sie halt einfach verhungern. Sondern Gott hat, egal wie sie rebelliert haben, Gott hat sie versorgt, Gott hat sich um sie gekümmert. Und so ist es auch mit uns. Gott kennt uns, ne? Er weiß einfach, wie wir sind. Und er liebt uns trotzdem, er versorgt, beschenkt uns trotzdem, er versorgt uns trotzdem, er segnet uns trotzdem. Einfach weil Gott gut ist. Gott ist einfach ein guter Gott und er liebt uns. Und wir können uns seinen Segen nicht verdienen. Egal, wie wir es auch versuchen. Und also ich meine, diese Gedanken, die sind teilweise schon einfach so tief in uns drin. Einfach Religion sagt, du musst dir die Gnade Gottes verdienen. Unsere Kultur sagt, es gibt nichts geschenkt, umsonst ist der Tod. Oder wie sagt man? Ja, genau, aber das letztendlich, ja, wir lachen, aber das ist irgendwie voll in uns drin. Wenn dir jemand was umsonst gibt, dann denkst du, oh, wo ist der Haken? Und in der Welt ist das sicher auch gut, wenn man da weise ist und auch prüft. Aber Gott hat keinen Haken. Gott liebt es einfach zu schenken. Das ist sein Wesen, das ist seine Art, und wir können es uns nicht verdienen. Ich habe mir einfach so nochmal überlegt, was ist denn der Unterschied zwischen, genau, wir haben jetzt vorher gehört, es sind Bedingungen geknüpft an seinen Segen und trotzdem können wir es uns nicht verdienen. Und mir kam dann halt einfach so ein Bild von, sage ich jetzt mal, Mutter und Vater, die ihrem Kind was schenken möchten und die ihn rufen und sagen, hey, komm mal her. Und das Kind, entweder hat einfach diese Beziehung zu Mama und Papa, dass es, na ja, ich komme her und kommt, und dann kann es das Geschenk empfangen. Aber das Kind, das dann drüben sitzen bleibt und sagt, nein, ich spiele jetzt, ich habe jetzt keine Lust, ich komme nachher, das ist dann natürlich auch nicht in der Position, ein Geschenk zu bekommen. Dann tut Mama und Papa vielleicht das Geschenk zur Seite und denkt, naja, dann kriegst du es halt wann anders, jetzt halt nicht. Aber das ist der Unterschied. Das Kind hat sich damit nicht verdient, nur weil es aufsteht und so Mama und Papa kommen, sich das Geschenk holt. Es hat nicht abgewaschen und erstmal die Wohnung sauber gemacht, bevor es das Geschenk kriegt, sondern es musste einfach nur aufstehen, zu Mama und Papa kommen, um das Geschenk in Empfang zu nehmen. Und das ist der Gehorsam, den Gott meint. Der Gehorsam Gott gegenüber ist einfach, dass wir uns in Position bringen, das Geschenk, den Segen, den Gott für uns hat, zu empfangen. Und wenn wir das halt nicht machen, dann verpassen wir halt manchmal Sachen. Vielleicht kommt es dann zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht auch passt es dann nicht mehr, wer weiß. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir es uns verdienen können. Weil verdienen können wir uns bei Gott gar nichts. Im Gegenteil, eigentlich können wir froh sein, dass wir einfach errettet sind. Und ja, also ich meine, was kannst du bei Gott verdienen? Ich meine, das ist einfach ein Gedankengut, dass wir wirklich, das müssen wir einfach aus uns rausreißen. Heute Morgen ist mir schon meine Kette zerrissen. Theo hat gesagt, vielleicht steht es dafür prophetisch, dass heute Ketten zerreißen. ja, genau, aber vielleicht ist das eine so eine Kette, die zerrissen werden muss, dass wir uns einfach bei Gott nichts verdienen können. Einfach dieses Gedankengut, jetzt habe ich super meine Bibel gelesen, jetzt habe ich evangelisiert und habe vielleicht sogar jemanden zu Jesus gebracht, jetzt bin ich recht vor Gott und jetzt bin ich bereit für meinen Segen. Das ist alles toll, Halleluja, lasst uns das alles machen, aber lasst uns das einfach mit aus der Motivation machen, einfach weil wir Gott lieben, weil wir treu sein wollen und genau, und nicht, weil wir uns irgendwas verdienen wollen können. Genau, Richard Hurd sagt, Gott möchte, dass wir aus dem gewöhnlichen Bereich in den Bereich übernatürliche Autorität kommen und in extrem übernatürliche Ressourcen hineinkommen. Macht natürlich Sinn, weil wenn unser Ziel ist, dass das Königreich Gottes auf der ganzen Welt ausgebreitet wird, da brauchst du halt einfach entsprechende Ressourcen. Und da brauchst du wirklich extrem übernatürliche Ressourcen. Und dass wir einfach diesen Glauben entwickeln, dass Gott uns eben so extrem übernatürlich segnen möchte, damit wir eben ein Segen für die Nationen werden. Nicht nur für uns selber, für unsere Nachbarn, unsere Familie, sondern dass unser Einflussbereich einfach immer größer wird und zunimmt. Wenn man das so schön hört, dann denkt man schon, oh, da bin ich aber noch ganz schön weit entfernt. So, komme ich da jemals hin? Und das fand ich dann einfach total ermutigend. Er schreibt, wir sind auf jeden Fall dabei, aufwärts zu steigen, wenn gewöhnliche Handlungen in unserem Leben beginnen, ungewöhnliche Resultate hervorzubringen. Und als Beispiel nennt er dann eben diese Situation mit dem Fisch und dem Silberstück im Mund. Der Petrus hat was gemacht, was in seinem Leben wahrscheinlich schon 100 Mal gemacht hat. Gut, er war Fischer, hat wahrscheinlich mehr mit dem Netz gefischt als mit der Angel, aber er hat bestimmt schon oft in seinem Leben eine Angel in der Hand gehabt. Er ist einfach mit einer Angel in der Hand an den See gegangen, hat die Angel in den See geworfen. Das war jetzt nicht wirklich irgendwas Kompliziertes, sondern es war eine ganz gewöhnliche Handlung. Aber er hat sie im Gehorsam getan zu dem Wort, das sein Herr ausgesprochen hat. Zu dem Zeitpunkt ist er gegangen, hat die Angel genommen und hat diesen Fisch gefangen und hat seine übernatürliche Versorgung erhalten. Und das fand ich irgendwie, genau, total, es geht gar nicht drum, weil dann denkt man oft, oh, extrem übernatürliche Ressourcen, wie komme ich nur extrem übernatürlich, ich muss an die Börse. keine Ahnung von Börse. Besser erkundigt sich da vorher, bevor man da was macht. Das mag für den einen oder anderen einen Weg sein. Aber das Ding ist, Gott benutzt eigentlich die Dinge, die wir eh schon tun, die Gaben, die er in uns hineingelegt hat. Er benutzt nicht irgendwas, an das wir ganz kompliziert und schwierig nur rankommen können oder so. Wichtig ist, dass wir auf Gott hören und eben entsprechend handeln nach dem, was wir gehört haben. So wie die Witwe und ihr Sohn, die Frau hat wahrscheinlich in ihrem Leben schon 1000 Mal Brot gebacken. Das war jetzt nicht irgendwas Kompliziertes für sie, das hat sie wahrscheinlich im Schlaf gemacht. Aber das Brot, was sie da gebacken hat, das hat sie getan im Glauben an das Wort, das Gott ihr gegeben hat, eben und im Gehorsam an das Wort, das sie bekommen hat, hat sie dieses Brot gebacken. Eine ganz gewöhnliche Handlung für sie, aber es hat eine übernatürliche Ressourcen freigesetzt. Und so ähnlich auch beim Nehemia. Der Nehemia ist beim König ein- und ausgegangen. Der war Mundschenk des Königs. Das war für ihn jetzt nichts Besonderes, in die Gegenwart des Königs zu treten. Aber ich denke, es hat dann doch ein Quäntchen Gottesfurcht benötigt, den König dann darum zu bitten, ihn freizustellen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Und trotzdem, Gott hat einfach die Umgebung genutzt, in der der Nehemia eh schon war. Und er hat die Gaben benutzt, die eh schon da waren. Und das ist das, genau, finde ich, was total freisetzend ist, einfach zu wissen, okay, es geht jetzt nicht drum, irgendwie kompliziert, sage ich mal, ja, genau jetzt anfangen in Aktien zu investieren oder was weiß ich was zu machen, um Ressourcen freizusetzen, was ich eh nicht kann. Sondern Gott wird es in meinem Leben tun durch die Gaben, die er mir eh schon gegeben hat, durch das Umfeld, in dem ich eh schon drin bin. Und gut, für den einen oder anderen mag es vielleicht auch heißen, dass es ich ein bisschen Umfeld wechseln oder so, aber wir werden einfach die Stimme vom Heiligen Geist hören und letztendlich geht es einfach darum, die Schritte zu gehen, die wir hören, wo wir wissen, die Schritte soll ich gehen und dass wir da einfach gehorsam sind, treu sind. Halleluja. Im Haggai 1 steht, richtet euer Herz auf eure Wege. Trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo wir das Gefühl haben, okay, ich gehorche doch Gott und irgendwie habe ich das Gefühl, das Geld, das zerrinnt mir nur so in den Händen. Irgendwie bleibt nichts übrig. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe wie ein Loch in meiner Tasche. Und darauf geht der Haggai ein, Haggai 1, Vers 6 und 7. Er sagt, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid immer noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Und wenn sich der eine oder andere da angesprochen fühlt, manchmal ist man vielleicht in so einer Phase oder auch im Moment in so einer Phase, wo du das Gefühl hast, hat der Richard Hurt eine Checkliste in sein Buch reingestellt auf Seite 114, eine Checkliste, wie du die Löcher stopfen kannst in deinem Leben. Genau wie wir im Haggai sehen, sagt er, richtet euer Herz auf eure Wege. Das heißt, Gott ist jetzt nicht derjenige, der schuld dran ist, wenn wir Löcher in unseren Taschen haben. Wenn irgendwie der Segen fehlt, die Versorgung fehlt, dann ist nicht irgendwie, oh Gott, warum lässt du mich so allein? Warum versorgst du mich nicht? Es ist nicht Gott, sondern dann geht es darum, dass wir auf unsere Wege schauen. Weil Gott muss nicht seine Wege verändern, uns zu versorgen. Sondern wir müssen dann auf unsere Wege schauen und schauen, okay, ist irgendwas auf meinem Weg, das Gott davon abhält, mir die Versorgung, den Segen zu geben, den ich eigentlich brauche. Und genau, muss ich vielleicht meinen Weg wieder mehr angleichen an Gottes Weg oder vielleicht meinen Weg ändern in bestimmten Bereichen meines Lebens. Und ich lese das jetzt einfach nur so vor, weil jeder Punkt an sich wäre wahrscheinlich auch schon wieder fast eine Predigt für sich. Ne? Aber Richard Hurt sagt, wenn du Löcher stopfen willst in deinem Leben, dann ist das Erste schon mal wichtig, glaube, dass Gott dich segnen will. Glaub, dass Gott gut ist, Gott will dich segnen, Gott will dich versorgen, Gott will dir Finanzen geben. Einfach diese Grundlage, die muss einfach schon mal hier oben und hier drin sein. Und so oft wird der Feind uns halt einfach da Zweifel geben. Gell? Klar, Gott versorgt deinen Nächsten, aber du, ich meine, guck mal, wie du bist, wie du drauf bist, irgendwie, ob Gott das segnen kann. Das ist halt die Stimme vom Feind, die müssen wir echt ausschalten, zum Schweigen bringen. Genau. Zweitens, bitte mit den richtigen Motiven. Drittens, arbeite intensiv für deine Berufung. Viertens, verstehe deinen Auftrag. alles kein Problem. Wir alle kennen ja unsere Berufung, unseren Auftrag. Aber ich denke halt, wichtig ist, dass wir einfach danach streben, das zu erkennen, was ist eigentlich meine Berufung, zu erkennen, was ist eigentlich mein Auftrag. Und wenn du das selber einfach irgendwie im Kreis läufst und das nicht sehen kannst, dann sprich einfach mit Schwestern, mit Brüdern darüber. Man redet oft so viel, sage ich jetzt mal, belanglose Sachen, aber lass uns doch über unsere Berufungen sprechen, lass uns doch über unsere Aufträge sprechen und auch über das, ich verstehe meinen Auftrag nicht, kannst du irgendwie sehen, was Gott für einen Auftrag für mein Leben hat? Oder genau, also wenn wir da selber einmal auf der Stelle treten, dass wir einfach mit Brüder, Schwester, mit anderen darüber sprechen. Genau. Fünftens, setze das, was er dir gegeben hat, mit Weisheit ein. Auch kein Problem, gell? Aber auch hier wieder, also ich finde, es ist einfach so ein Segen, einfach in der Gemeinde zu sein und Leute um sich rum zu haben, denen man sagen kann, mit denen man sprechen kann, sagen, hey, wie findest du das, wenn ich jetzt, ich habe da, also ich entsprechend den und den Geldbetrag, wenn ich davon das und das kaufe oder das und das so investiere oder guck du dir mal die Wohnung an. Also wisst ihr, wie ich meine? Einfach das, dass man ja, das auch in Anspruch nimmt, dass wir nicht alleine sind. Und wir haben wirklich in der Summe gesehen, überleg mal, was wir hier an Weisheit sitzen haben in diesem Raum. Und dass wir das auch ausschöpfen. Ja, der eine kennt sich da aus, der andere kennt sich da aus. Und genau, da, dass man auch da sich eben Rat einholt. Tu alles mit Integrität. Genau, Integrität ist einfach dass jederzeit einfach jeder in unser Leben gucken kann und sehen kann, das, was wir machen, das ist basiert auf Wahrheit, basiert auf, genau, also ein Stück weit, ein bisschen wie ein durchsichtiges Leben. Gott kann, Gott und natürlich auch einfach andere Menschen können reinschauen in unser Leben, egal wo und wann. Und das, was sie sehen werden, ist einfach das Gleiche, was sie sehen, wenn wir sonntagmorgens im Gottesdienst sind. Genau, dass wir, genau, Täger sind. Ja. Siebtens, ehre Gott mit dem, was ihm gehört. Dass wir das, was Gott uns gegeben hat, nicht nur für uns benutzen, unsere Gaben, unsere Finanzen, sondern dass wir einfach in allem Gott die Ehre geben. Genau, und dann kommt noch ein Kapitel, Autorität über Zeiten. Das finde ich selber gar nicht so einfach, dieses Thema, weil das so nicht so greifbar ist irgendwie wie das mit den Finanzen. Aber Gott will uns Autorität über Zeiten geben, weil er selber derjenige ist, der Autorität über unsere Zeiten hat. Wir sehen hier in Daniel 2, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Gott kann Zeiten ändern. Das ist irgendwie, das ist was, ich finde, es sprengt irgendwie so unseren Verstand. Und Richard Hurd sagte auch, also bei uns ist es teilweise schon halt wie mit so einem Computer, wo du eigentlich, wenn du Christ wirst, im Prinzip müsstest du die Festplatte mal platt machen und neu, wie sagt man, formatieren, genau. Weil einfach so viel in uns drin ist, das von geprägt ist durch unsere Erfahrung und unsere Wahrnehmung und das, was uns schon immer gesagt wurde und was wir schon immer gesehen haben. Und es schränkt uns dann so ein, wirklich in das reinzukommen, was Gott eigentlich für uns hat, weil er einfach schon ganz anders ist, wie das, was wir oft so kennen und glauben. Im Prediger steht, alles hat seine bestimmte Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Also einer von meinen Lieblingsversen. Ich liebe den Vers und trotzdem habe ich voll, wo ich das Kapitel hier gelesen habe, feststellen müssen, wow, ich muss aber echt aufpassen, dass ich diesen Vers nicht dazu benutze, so ein bisschen wie als eine Beruhigung dafür, dass manche Sachen in meinem Leben noch nicht so sind, wie sie sind, weil alles hat ja seine Zeit. Aber es gibt halt einfach Sachen, wo Gott reinkommen will und die Zeit verändern will. Wo er reinkommen will und Zeit erlösen will. Wo er genau nicht möchte, dass wir, wenn wir Samen aussehen, ein halbes Jahr warten müssen, bis die Frucht kommt. Sondern es gibt Zeiten, wo Gott sagt, säe jetzt und morgen hast du deine Ernte. Weil Gott ist einfach, ja, Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Wenn man das mal genau anschaut, steht hier, alles hat seine bestimmte Zeit unter dem Himmel. Unter diesem Himmel hat alles seine Zeit. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Saat und Ernte, das hat alles seine Zeit unter diesem Himmel. Aber Gott hat uns gesetzt an himmlische Orte. Und diese himmlischen Orte sind außerhalb von diesem Himmel. Und da, wo er uns gesetzt hat, können wir Einfluss nehmen auf die Zeit unter diesem Himmel. Voll krass, gell? Also das hat mich echt, wow, ja, das ist so wenig greifbar. Aber für Gott ist das einfach nicht unmöglich. Und nicht nur das, sondern er will, dass wir in dem selber agieren, dass wir anfangen, das zu glauben, zu erkennen und freizusetzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, er hat glaube ich auch ein paar Beispiele gebracht, dass es einfach möglich ist, dass Gott Zeiten verändert. Wenn Gott uns hier Zeiten der Krankheit, Gott kann einfach in die Zeit reinkommen. Du sagst, eine normale Erkältung dauert 7 Tage, wenn man Medizin nimmt, eine Woche oder so in der Art heißt. Aber wenn Gott reinkommt in die Zeit, dann kann ein Gebet deine Erkältung heilen. Halleluja. Weil Gott Zeiten verändern kann. Zeiten der Krankheit in Zeiten der Gesundheit verwandeln. Er kann Zeiten von Mangel. Du sagst, ja gut, jetzt muss ich erst mal einen Job finden. Dann muss ich 4 Wochen mindestens in dem Job arbeiten, bis ja dann das erste Gehalt auf mein Konto kommt. Dann ist Zeit vorbei mit Wasser und Brot. Aber Gott muss nicht warten, bis die 4 Wochen vorbei sind und dein erstes Gehalt kommt. Weil Gott kann eben Zeitpunkte, Zeiten verändern und er kann uns Ernte geben, in Zeiten von Mangel. Also gerade auch eins, was ich halt echt liebe, ist der Isaak, der in der Hungersnot gesät hat. In der Hungersnot, der Boden war trocken, kein Mensch hat irgendwelche Ernte eingefahren und die haben ihre Samen gegessen, weil sie Hunger hatten. Und der Isaak, der sät in den trockenen Boden rein. Vom Natürlichen her total unmöglich. Und er hat in diesem Jahr, der hat geerntet. Und das ist einfach, das ist übernatürlich. Gott hat eingegriffen. Gott ist in diese Zeit reingegangen und hat diesen Samen Frucht bringen lassen. Und genau, Gott kann das tun von jetzt auf nachher. Zeit ist für Gott kein, so wie Finanzen für Gott kein Thema sind, ist Zeit für Gott kein Thema. Genau, Zeiten der Trauer oder vielleicht auch ein bisschen Rebellion, kann Gott verwandeln in Zeiten der Freude. Oder ich musste auch an die Elisabeth denken, mit was weiß ich, wie vielen Jahren, keiner hat gedacht, dass die jemals noch Kinder kriegen kann. Das ist ein Thema von Zeit. Und Gott ist reingekommen in die Zeit und hat ihren Mutterleib wieder fruchtbar gemacht. Und sie hat einen Sohn empfangen. Gott ist einfach so groß und er hat uns mit ihm an diese himmlischen Orte gesetzt, dass wir das freisetzen können für andere Leute, für diese Welt, für diese Nation. Halleluja. Genau. Und Richard Hurt setzt auch einfach wieder in Bezug dazu, dass wenn Gott uns erhebt, dann können wir abrupte Veränderungen in den Zeiten erfahren. Also auch einfach wieder, Gott will nicht, dass wir einfach da unten immer rumwurscheln, sondern Gott will uns erheben. Gott will, dass wir einfach in eine Position kommen, wo wir was verändern können für uns, unsere Geschwister, für unsere Nation und für die Nationen dieser Welt. Halleluja. Er hat noch als Beispiel Abraham genannt, eben ein Mann ohne Nachkommen, der zum Gründer einer ganzen Nation wird. Isaak mit seiner, der gesät hat während der Hungersnot. Der Hiob, der das Doppelte zurückbekam, das war sicher auch eine beschleunigte Ernte, weil ich meine, der Hiob hatte ja schon erwachsene Kinder und hat alles verloren Und kurz drauf war er doppelt so reich wie vorher. Also wahrscheinlich ging das alles viel schneller wie das erste Mal. Und hat dann nochmal 10 Kinder bekommen. Also Gott kann Ernte beschleunigen. Oder David, der vom Flüchtling zum König gesalbt wurde. Esther, die den Gefangenenstatus des jüdischen Volkes beendet hat, von einem Tag auf den anderen. Das war wahrscheinlich für Israel in der Situation, eigentlich hätte es einen Krieg gebraucht oder so, dass die sich hätten aus diesen Fesseln befreien können, in denen die damals gelebt haben. Das war unvorstellbar, dass sie von heute auf morgen auf einmal wieder einfach diese Rechte hatten, wie alle anderen Bürger des Landes auch. Und das hat die Esther geschafft, einfach dadurch, dass sie gehorsam war und dass sie vor den König getreten ist und einfach in Weisheit vor den König gegangen ist und für ihr Volk einfach einen Hammerhandel gemacht hat, ja. Genau, Jesus verändert die Zeiten derer, die er getroffen hat. Er hat der Blinde, der ihm begegnet ist, die blutflüssige Frau, einfach diese Leute, die wahrscheinlich ihr Leben lang nichts anderes kannten wie ihre Krankheit, die von der blutflüssigen Frau, wissen wir, die hat ihr ganzes Geld hat sie investiert gehabt für Ärzte, um geheilt zu werden. Und wahrscheinlich in ihr drin war, ich bin jetzt die letzten, weiß ich, 20, 30 Jahre nicht geheilt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich geheilt werde, ist eigentlich gleich null. Und Jesus, sie ist gekommen, hat sein Gewand berührt. Und die Berührung mit Jesus, der Gott, der außerhalb von Raum und Zeit herrscht, obwohl er hier in Raum und Zeit war. Und die Berührung mit ihm hat sie geheilt. Von heute auf morgen hat das möglich gemacht, was kein Arzt fähig war. Und Richard Hurd geht drauf ein, auf die Frau, die ihm hinterhergerannt ist und gesagt hat, heile meine Tochter, diese syrophönizische Frau, irgendwie Syrerin, Phönizierin war sie. Das waren eigentlich Feinde von den Juden. Und sie kam und hat Jesus angebettelt, hat gesagt, heil meine Tochter, heil meine Tochter. Und Jesus sagt zu ihr, kennt ihr die Bibelstelle, wo er sagt, hey, es ist nicht gut, das Brot der Kinder den Hunden vorzuwerfen. Boah, voll. Ich meine, hey, da nicht in Anstoß zu gehen. Hey, hat dich schon mal jemand einen Hund genannt? So. Voll krass. Aber sie ist nicht in Anstoß reingegangen, sondern sie hat gesagt, ja, aber essen die Hunde nicht von den Krümeln, die vom Tisch runterfallen. Und dadurch hat sie Heilung bekommen für ihre Tochter, obwohl es noch gar nicht Zeit war, dass Heilung zu den Heiden kommt, dass Errettung zu den Heiden kommt. Das war erst Richard Hurd schreibt ungefähr 10 Jahre später, dass das Haus vom Cornelius errettet wurde und damit kam dann die frohe Botschaft, das Evangelium und Heilung, Errettung zu den Heiden. Und 10 Jahre vorher holt sich diese Frau die Heilung für ihre Tochter. Das ist einfach genau, und das fand ich einfach auch so stark, weil das zeigt, wenn wir reinkommen wollen in die Herrschaft über Zeit und Zeitpunkte, dass wir aufpassen müssen, unser Herz bewahren müssen vor Anstoß. Weil wenn wir in Anstoß gehen, werden wir nicht reinkommen in diese Autorität. Und diese Frau hat es nicht zugelassen, dass ihre Kultur oder Religion, die gesagt hat, hey, was ist, die Juden sind Feinde und die Juden sind was weiß ich was, da kannst du nicht, geschweige denn, dass du was von denen erbeten kannst, noch dass du einfach in denen ihre Nähe gehen kannst. Also die waren halt wirklich verfeindet. Ich meine, muss man überlegen, wenn du als Feind ansiehst und trotzdem ist die Frau dahin gegangen und hat nicht zugelassen, dass das, was die Leute gesagt haben, die Gesellschaft gesagt haben oder eure Religion gesagt hat. Ich meine, die war ja gar keine Jüdin, die hat ja Götzen angebetet. Aber sie hat es nicht zugelassen, dass das sie davon abgehalten hat, zu Jesus zu gehen und eben nicht den Anstoß. Sie hätte auch sagen können, hey, ja genau, alle haben es mir ja gesagt. War ja klar, dass der mich so behandelt. Aber sie ist da nicht reingegangen, sondern sie hat ihr Herz bewahrt vor Anstoß. Und genau an ihrem Zeugnis sieht man einfach, dass Glaube und Demut einen Durchbruch bringen kann in unsere Zeit. Glaube und Demut, das sind einfach zwei Dinge, die wir uns einfach, ja, wo wir darauf achten müssen, wo wir dafür kämpfen müssen, dass wir unseren Glaube uns nicht nehmen lassen von unserer Gesellschaft, von dem ganzen Negativen, was um uns rum ist, und dass wir auch es nicht zulassen, dass wir in Stolz kommen. Also klar, niemand von uns ist ja offensichtlich stolz, aber wenn wir Anstoß nehmen, das ist praktisch, da gehen wir rein in den Geist des Stolzes. Wie kann der sowas zu mir sagen? Wie kann der sowas von mir verlangen? Wie kann der? Und dass wir da aufpassen und unser Herz bewahren vor Anstoß, vor jedem Anstoß. Weil letztendlich berauben wir uns selber. Der Richard Hurt schließt das Kapitel ab mit den Worten, weil wir mit Christus an himmlischen Orten sitzen, weit außerhalb der Zeit, wurde uns Autorität über die Zeiten des Lebens gegeben. Und um unser Leben zu erheben, beruft er uns jetzt auch dazu, dort zu sitzen, zu herrschen. Und herrschen, genau, das hört sich halt einfach immer so an. Ja, ich muss einfach... ja, irgendwie, da denken wir immer gleich an die dominanten Leute, an die, die halt hinstehen können. Aber Herrschen fängt an mit Glaube und Demut. Herrschen fängt damit an, eben keinen Anstoß zu nehmen. Herrschen ist im Reich Gottes, fängt eigentlich genau da an, wo der Geist der Welt, sag ich mal, aufhört. Ja, genau. Ja, genau. Und in die Autorität reinzukommen, das sind eigentlich Schritte, die können wir alle gehen. Das ist Autorität im Geist. Wir alle können da hinkommen. Nicht nur die super von sich Überzeugten und sich, sondern das sind einfach die Schritte, die können wir alle gehen. Das sind kleine Schritte. Halleluja. Amen.